Deutschlandfunk Interview.
Das Bürgergeld soll 2024 erhöht werden. Gerade Politiker aus der Union halten das für falsch. Dazu begrüße ich jetzt Jens Spahn, der das auch gesagt hat. Er ist stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender, Wirtschaftspolitiker und Mitglied im CDU-Präsidium. Guten Morgen, Herr Spahn.
Schönen guten Morgen, Frau Grunwald.
Herr Spahn, die geplante Erhöhung des Bürgergelds ist das falsche Signal, das sind Ihre Worte, und dicht gefolgt von Ihrer Forderung nach mehr Strafen für arbeitsunwillige Erwerbslose. Welches Menschenbild steckt denn hinter solchen Aussagen?
Dahinter steckt ein einfaches Menschenbild, ein einfaches Prinzip. Wer arbeiten kann, sollte arbeiten. Mir ist wichtig in der Debatte, Frau Grunwald, hier geht es um Erwerbsfähige, also das Bürgergeld für alle zu erhöhen, auch für die potenziell Erwerbsfähigen. Das halte ich eben für das falsche Signal. Menschen, die pflegebedürftig sind, die eine Erkrankung haben, die aus unterschiedlichen Gründen nicht erwerbsfähig sind, das ist nicht der Punkt. Aber wir haben Hunderttausende erwerbsfähige Sozialleistungsbezieher in Deutschland. Wir haben gleichzeitig 2 Millionen offene Stellen. Bei mir daheim im Münsterland in den Dörfern machen die Kneipen zu, nicht weil keiner mehr kommt, sondern weil sie kein Personal finden. Also wir haben auf allen Qualifikationsstufen offene Stellen. Und mein Menschenbild ist eines, dass wer tatsächlich für sich selbst sorgen könnte, weil auch Arbeit angeboten wird, weil Qualifizierung angeboten wird, weil ein Deutschkurs angeboten wird und dann solche Angebote nicht annimmt, ja, dass das dann auch Konsequenzen hat, weil andersrum die, die morgens aufstehen, das Ganze auch finanzieren.
Der soll dann auch arbeiten, aber aus der Kombination Ihrer Worte, also falsches Signal und der Forderung nach mehr Strafen für arbeitsunwillige Erwerbslose, lässt sich ja herauslesen, dass Sie von Missbrauch ausgehen. Wie viel Prozent der Bürgergeldempfänger halten Sie denn für faul?
Das sind jetzt lauter Worte, Frau Grunwald. Ich weiß nicht, ob Sie es merken, die Sie mir in den Mund legen. Ich habe weder das Wort Strafe benutzt, noch habe ich das Wort faul benutzt, noch irgendwas mit Hängemal oder sonst was. Das sind jetzt alles Ihre Worte, Ihre Zuschreibung. Ich habe nur was anderes gesagt. Es ist eine Frage von Respekt vor Leistung gegenüber den 45 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland, die Steuern, die Abgaben zahlen, die den Laden am Laufen halten, dass diejenigen, die arbeiten könnten, Angebote auch annehmen. Wir haben viele 23, 25, wir reden hier übrigens nicht über 55-Jährige. Wir haben 2,4 Millionen Menschen in Deutschland, 18- bis 34-Jährige, die keinen Berufsabschluss haben. Wir haben Hunderttausende unter 25-Jährige, die nicht in Beschäftigung sind. Das sind junge Männer meistens, auch junge Frauen zum Teil, die gesundheitlich in aller Regel fit sind, die arbeiten könnten. Und ja, da finde ich, darf eine Gesellschaft sagen, wenn ein Job angeboten wird, wenn ein Deutschkurs angeboten wird, wenn das ein Hindernis ist für die Vermittlung, dass man erstmal die Sprache nicht kann, dass man dann solche Angebote auch annehmen muss. Und wer das 2-3 Mal nicht macht, ja, der muss auch tatsächlich spürbarer als bisher Konsequenzen tragen.
Also
aber das
Sie
ist eine etwas andere Herangehensweise und übrigens auch eine andere Sprache,
ja,
als Sie mir die in den Mund legen.
Ich habe sie Ihnen nicht in den Mund gelegt, ich habe gesagt, daraus lässt sich herauslesen. Und dann habe ich die Frage nach faul gestellt. Deswegen, ich frage es jetzt nochmal anders. Sie halten also nicht die Bürgergeldempfänger zum Großteil für faul?
Es ist ja jetzt irgendwie so ähnlich, wie schlagen Sie Ihre Frau noch? Also nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass wir die richtigen Anreize doch miteinander setzen müssen in einem solidarischen Miteinander. Ich sage noch einmal, dass diejenigen, die mithelfen könnten bei 2 Millionen offenen Stellen, wir reden ja nicht nur über Fachkräfte, die fehlen, wir reden auch über Arbeitskräfte, die fehlen in allen Bereichen, dass in einer solchen Situation und in der wirtschaftlichen Lage, in der wir sind, es auch eine gegenseitige Erwartung ist, dass wer mithelfen kann, ich sage nochmal, mir geht es um Erwerbsfähige, dass wer mithelfen kann, wer mit anpacken kann, auch mit anpackt. Und ja, dann muss man die Anreize richtig setzen. Ich mache nie einem Einzelnen einen Vorwurf, sondern geht es ja immer darum, welche Anreize wir als Gesellschaft setzen. Und die, finde ich, und das haben wir übrigens bei der Bürgergelddebatte im vorletzten Jahr auch gesagt, die sind im Moment falsch gesetzt.
Die Erhöhung ist ja eine Anpassung an die Inflation. Gestehen Sie das Bürgergeldempfänger nicht zu?
Doch, es ist natürlich grundsätzlich richtig, nach und nach auch die Leistungen entsprechend anzupassen. Aber das ist jetzt schon ein sehr, sehr großer Schritt zum einen. Und zum zweiten, für viele, viele Millionen Lohnempfängern, Erwerbstätigen, ist die Erhöhung eben nicht entsprechend hoch. Und in einer Zeit, wo es jetzt wirtschaftlich auch schwieriger wird, ich sage noch einmal, wo wir gleichzeitig Arbeits- und Fachkräftebedarf haben, halte ich das schon auch für ein falsches Signal. Wenn man das verbinden würde etwa damit, dass man eben bei den Erwerbsfähigen, bei den Erwerbs bei denjenigen, die Arbeit annehmen könnten, weil sie eben auch entsprechend fit sind, das mit Konsequenzen, falls sie was nicht annehmen, verbindet, dann würde das ja auch wieder ein runderes Bild geben. Ich glaube nur, und das merkt man einfach, wenn man im Land unterwegs ist, bei dieser Rekordinflation, wir haben so eine Inflation, dass der Durchschnittsverdiener 400-500 Euro netto an Kaufkraft weniger hat im Monat. Da ist richtig was los im Land. Und da achten die Leute schon sehr genau darauf, ob es sich am Ende noch lohnt, auch arbeiten zu gehen oder nicht. Das verstehe ich gut. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass man überhaupt mal auch andere Signale bekommt von dieser Bundesregierung. Mhm. Haben wir ja auch in Meseberg gesehen. Immer wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu unterstützen, Wachstum zu unterstützen, dann passiert nichts bis zu wenig.
Sie spielen darauf an, dass Geringverdiener ja auch unter der hohen Inflation leiden oder den gestiegenen Kosten. Aber trotzdem noch einmal, Geringverdiener und Bürgergeldempfänger, warum spielen Sie diese Gruppen gegeneinander aus?
Frau Grunwald, das tun Sie jetzt gerade durch die Frage. Das tue ich überhaupt gar nicht. Ich beschreibe nur die Lage, in der wir gerade sind. Und die ist übrigens anders als vor ein oder zwei Jahren. Der Wohlstand im Land ist gefährdet. Wir haben Unternehmen, die sich gegen Deutschland als Standort entscheiden. Wir haben Arbeits- und Fachkräftemangel. Wir haben noch Hunderttausende offene Stellen. Wir bräuchten Impulse für mehr Arbeit, einen Pakt für Arbeit, dass Leistung sich lohnt, dass wer mit anpackt am Ende mehr hat, als jemand, der nicht mit anpacken will, aus welchem Grund auch immer. Ich sage nochmal, mir geht es um die Erwerbsfähigen, nicht um diejenigen, die aus Erkrankungsgründen nicht kommen. Und deswegen, ja, ist das eine Debatte darüber, mit welchem Geist, mit welcher Herangehensweise wir hier gerade Wirtschaft, Sozial, Arbeitspolitik machen. Und wenn diese Koalition glaubt, sie könnte mitten in der Rezession, in diesen 20er Jahren, die sehr, sehr anstrengend werden, wo wir gerade als Deutschland darum kämpfen, welchen Platz wir eigentlich wirtschaftlich in der Welt noch einnehmen, ob wir eine starke Exportnation bleiben. Wenn diese Koalition glaubt, sie könnte einfach so weitermachen, als wäre nichts, dann wird Deutschland noch in große Probleme kommen.
Welchen Anreiz würden Sie denn setzen, damit sozusagen mehr Leute wieder in Arbeit kommen? Also Erhöhung des Bürgergeldes oder auch das Angebot zur Fort- und Weiterbildung des Bürgergeldes, da sagen Sie, das kann ja nicht der einzige Weg sein. Es müssen andere Anreize sein. Welche?
Na, zuerst einmal braucht es Wachstum, damit auch weiterhin Arbeitsplätze in Deutschland bleiben. Ich würde mich freuen, Frau Grunwald, wenn wir auch über den Teil bei Gelegenheit noch reden. Ist eigentlich das eine Politik gerade, die auf Wachstum setzt, die Unternehmen den Standort Deutschland attraktiv macht? Wir haben hohe Energiekosten, wir haben Unternehmenssteuern, die nicht wettbewerbsfähig sind.
Dann
wir
lassen
haben
zu Sie viel uns Bürokratie. Darüber reden, Herr Spahn. Sie
und gleichzeitig gerade würde ich beim Arbeitsmarkt, ich sage es noch einmal, mir eine Logik wünschen, die sagt, dass wer arbeiten kann, wer erwerbsfähig ist, wer 25, 24, 28 Jahre alt ist, fit ist und dann Angebote nicht annimmt, dass dann ja es spürbare Konsequenzen gibt, das ist auch eine Form von Respekt in einer Gesellschaft.
Aber die gibt es ja durchaus auch im jetzigen Bürgergeldsystem. Kommen wir zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Sie wünschen sich, dass sozusagen die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland angekurbelt wird. Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung soll das leisten. Und die Union hat schon gesagt, nein, das reicht bei weitem nicht. Was ist also der Vorschlag der Union? Priorisieren Sie, wo würden Sie jetzt ansetzen, was über das Wachstumschancengesetz hinausgeht?
Wir schlagen vor und wollen das auch im Bundestag jetzt im September zur Abstimmung bringen, die Stromsteuer sofort für alle zu senken. Die Energiekosten sind mit einer der Hauptstandortnachteile aktuell für unsere Unternehmen. Stromsteuer ist 41 Mal sogar genau genommen so hoch, wie sie sein müsste. Und die würde alle entlasten, eine solche Senkung. Mittelstand, Handwerker, Bäckereien und die Industrie. Also Stromsteuer runter. Ein zweites Thema, das wir schnell angehen könnten, wäre Netzentgelte runter. Auch das würde die Energiekosten senken, also das, was wir bezahlen, auch für die Stromnetze. Ein drittes Thema wäre eine wirtschaftspolitische Wende hin auch bei den Unternehmenssteuern, bei Abschreibungen, die deutlich machen, wer in Deutschland investiert, im Wohnungsbau, in Klimatechnologie, in Produktivitätssteigerung, der kann das auch schneller bei der Steuer abschreiben. Das würde Impulse setzen für mehr Investitionen in Deutschland.
Herr Spahn, bleiben wir bei dem Punkt, der ja gerade in der Debatte auch besonders umstritten ist und der Punkt, der dann sozusagen auch bei der Klausur in Meseberg ausgespart wurde, der subventionierte Industriestrompreis. Sie sagten gerade, Energiekosten müssen runter, Sie wollen aber an den staatlichen Teil des Strompreises ran, den könnte man auf ein Mindestmaß absenken, das sagt die CDU. Gleichzeitig gibt es aber doch auch Stimmen innerhalb der CDU, der Ministerpräsident im Industrieland NRW zum Beispiel, Herr Wüst, der ist für einen subventionierten Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen. Was denn nun? Was ist denn jetzt die eine Stimme da der Union?
Die eine Stimme. Ich habe gestern noch mit Ministerpräsident Henrik Wüst darüber ja auch gesprochen. Wir sind ja im ständigen Austausch miteinander. Ist, dass wir den gleichen Angang haben. Und zwar ein Dreiklang. Das Angebot muss ausgeweitet werden von den drei Kernkraftwerken, die wieder ans Netz können, dem Ausbau der erneuerbaren Gaskraftwerke, die gebaut werden müssen. Mehr Angebot senkt den Preis. Zweiter Teil, Stromsteuer runter für alle. Da hat auch Mittelstand, Handwerk was davon. Und dann kann man für die energieintensive Industrie im Rahmen einer Industriestrategie auch einen Brückenstrompreis aus unserer Sicht diskutieren. Da erwarte ich aber von der Bundesregierung auch mal ein durchgerechnetes Konzept. Die SPD sagt 5 Cent, der Wirtschaftsminister sagt 6 Cent, der Finanzminister sagt gar nichts. Es wäre ja gut, wenn wir von der Bundesregierung nicht weiterhin jeden Tag Streit hätten in dieser Frage, sondern mal über ein durchgerechnetes Konzept reden
könnten.
Aber
das heißt, Herr Spahn, man müsste deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man das macht, was Sie sagen. Also der subventionierte Industriestrompreis für einige energieintensive Unternehmen plus runter mit der Stromsteuer für alle, müsste man also deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Das haben wir ja nicht so wirklich in Zeiten knapper Haushaltsmittel.
Ja, aber wir müssen ja auch drüber reden, was ist jetzt eigentlich der faire Angang? Und der erste faire Schritt ist doch tatsächlich für alle, die unternehmerisch tätig sind, für alle Unternehmen, egal wie groß, die Energiekosten runterzubringen. Das ganze grüne Projekt basiert doch darauf, dass alle mehr Strom nutzen sollen. Mhm. Wärmepumpen, Elektroautos, überall geht es um Strom. Und wer will, dass Menschen diesen Weg mitgehen, der muss die Strompreise für alle runterbringen, Stromsteuer weg.
Herr Spahn, hier folgen zwangsläufig die Nachrichten. Danke an dieser Stelle für Ihre Einschätzung, für Ihre Informationen heute Morgen. Dankeschön.
Sehr gerne.